Zeitspur, ein lauschter Ries durch Zeit.
Bonjour, Lützeburg hat mit Sicherheit nicht den Ruf, ein besonders rebellisches Land zu sein. In Möten, Unruhen, Amanifen, ob denen Stängfleien auf Fenstern geschlagen sind, kennen wir ja für einen Allmeister Tele. Mir auch an der Lützeburger Geschichte gibt es Rebellionen, bei denen nicht heischegegangen ist. An die Fragen davon schwätzen wir haut an der Zeitspur, dem Podcast, an dem wir mit Hölle Fontaine durch Zeit reisen. Mein Name ist Rick Mertens und ich reise heute mit euch auf Asch-Ulzücht an Zeit nach dem Ersten Weltkrieg. Ein paar Dich nach einem von dem Krieg kommen zu Asch nämlich zu einer Rebellion und ein neues Audiostück beschäftigt sich mit dem, was dem uns passiert ist. Kommt, wir lauschen einfach mal ran.
Guten Tag. Hallo.
Guten Tag. Sie wünschen?
Wie viel für die kleine Lebküche?
Ein Franken das Stück. Oder 3 Mark das Viertel.
What did she say? Is it 1 mark for a piece of cake?
Was ist? Wollen Sie jetzt ein Stück oder nicht?
Yes. No, that's pretty expensive, Harry. No, that's too expensive, ma'am. Zu teuer. Come on, let's go.
Okay.
Wiedersehen.
Yeah, bye-bye. Okay, what are we gonna do now?
Have a cigarette?
Yeah, all right. I'll take one.
Okay.
Darf ich? Guten Tag, meine Herren. Sie sind Amerikaner, wie ich höre?
Ja.
Ja?
Ja.
Ich war ja da selbst in Amerika vor ein paar Jahren. Ein sehr beeindruckendes Land. Massachusetts.
Ja.
Wie gefällt Ihnen unsere kleine Stadt, meine Herren?
It's a nice Städtchen.
Aha.
But zu teuer.
Yeah, very expensive town.
Es ist sehr teuer. Diese Frau hier fragt 1 Mark für einen kleinen Lebkuchen.
Was?
Yeah.
Eine ganze Mark?
That's true.
Für ein Küchlein?
That's
das
true.
Ist ja Wucher!
I swear to God.
6 Kilo Brot hat man vor dem Krieg für eine ganze Mark bekommen!
Hey, also was? Was stehen Sie vor meinem Geschäft rum?
Wenn man 1 Mark...
Verschwinden Sie, wenn Sie nichts kaufen wollen.
Für ein Küchlein rechnet, dann...
Machen Sie, dass Sie weiterkommen. Sie vertreiben mir meine Kundschaft.
1 Mark für ein Küchlein.
Gehen Sie.
Hört! Das ist, was wir bezahlen sollen, Leute. Haben Sie die Preise im Krieg nicht schon genug in die Höhe getrieben? Der Krieg ist vorbei. Sie sollen endlich aufhören mit der Preistreiberei. Vor allem bei unseren Befreiern, den Amerikanern.
Genug.
Genau. Pfui, sage ich.
1 Mark.
Für ein Küchlein.
Für ein Küchlein. 1 Mark. Für ein Küchlein.
1 Mark.
Für ein Küchlein.
1 Mark.
Verdammt.
Unverschämtheit. Und Sie, machen Sie endlich, dass Sie hier fortkommen. Sonst hole ich die Polizei.
Ein Klangstück Liefkuch sucht für groß Unruhe zu Asch. Das war ein Auszug aus dem Audiostück Tumulte in Asch, der den sich am Moment um Internet sieht minetstories.lu kann ulauschtren. Geschrieben wird das Ganze von 2 Historiker von der Uni Lützeburg, dem Julia Harnoncourt und dem Daniel Richter. Und die 2 sitzen noch hier bei mir und ich erhalte mich auf Deutsch, Martinen. Hallo ihr beiden.
Hallo.
Hallo.
Ein überteuertes Stück Lebkuchen sorgt für Tumulte in Esch. Das klingt erst einmal danach, als hättet ihr eurer Fantasie freien Lauf gelassen. Handelt es sich bei dem Stück um reine Fiktion, Julia?
Eigentlich fast gar nicht. Ein großer der Text basiert auch auf Quellen, also aus Polizeiberichten von 1918. Also das Ganze spielt eine Woche circa nach dem Ende des Ersten Weltkriegs. Und ist ein Teil der Geschichte der Minette, der fast noch gar nicht historisch aufgearbeitet worden ist.
Damals hat sich also tatsächlich eine Szene, ähnlich wie die, die wir jetzt gehört haben, im Hörspiel so in Esch ereignet.
Wir nehmen es zumindest an, also so kommt das in den Polizeiberichten vor, was dann, also Polizeiberichte sind natürlich auch gefärbt und was dann tatsächlich wirklich passiert ist, werden wir wahrscheinlich nie erfahren, aber irgendetwas in diese Richtung mit einer großen Menge von der Bevölkerung von Esch, wo Geschäfte zerstört worden sind und Sachen geplündert worden sind, muss damals passiert sein, genau.
Ausgelöst durch zwei Amerikaner, die in ein Geschäft gehen und Lebkuchen kaufen. Warum zwei Amerikaner? Was haben die denn in Esch gemacht?
Die Amerikaner waren wir sprechen hier vom Ersten Weltkrieg. Es ist immer wieder jetzt vielleicht verwirrend, weil man die Amerikaner als Befreier dann in Luxemburg eher nach dem Zweiten Weltkrieg kennt. Aber die sind auch nach dem Ersten Weltkrieg in Luxemburg eingezogen quasi. Die waren hier in der Nähe der Front. Die französischen Soldaten sind natürlich auch eingezogen. Und die sind tatsächlich erst ein paar Tage in Esch und in Luxemburg Stadt eingezogen, nachdem die deutschen Soldaten abgezogen waren. Das heißt, die waren da in der Stadt postiert und haben in den Schulen übernächtet, haben dort natürlich auch ihre Einkäufe gemacht, ihre Freizeit verbracht. Ich denke, in Esch waren so ungefähr 5000 amerikanische Soldaten. Dann dieser Streit hat sich jetzt erst dadurch entwickelt, weil die Geschäftsleute haben anscheinend die amerikanischen Soldaten etwas ausgenommen. Das ist zumindest die Gerüchte, die rumgegangen sind, dass die vielleicht einfach ausgenutzt haben, dass die mehr Geld hatten oder einfach unwissend waren, was die Preise in der Gegend sind. Und darüber haben sich die Leute aufgeregt.
Der Vorwurf ist, sie wurden ausgenutzt, die Lebkuchen waren zu teuer. Aber die Lebkuchen und auch vieles anderes war sowieso schon teuer damals.
Genau, also das waren nicht nur die amerikanischen Soldaten, die da ausgenutzt worden sind, sondern während dem Krieg kam es zu massiven Preiserhöhungen. Aber auch eben, der Staat hat dann Höchstpreise eingeführt. Die wurden von vielen Geschäftsleuten anscheinend nicht eingehalten. Und die Leute haben prinzipiell eh schon Hunger gelitten, weil es viele Waren einfach gar nicht gegeben hat. Und dann sozusagen, wir stellen uns das so vor, dass dann die amerikanischen Soldaten kommen, die von der Escher Bevölkerung mit Freuden begrüßt worden sind, und dann werden die auch noch ausgenommen. Und das muss dann zu so einer speziellen Wut und zu so einem Eklat geführt haben.
Es war also wirklich ein einzelnes Ereignis, das natürlich auf einem komplizierten Kontext nach dem Ersten Weltkrieg basiert, das diese Tumulte dann ausgelöst hat, kann man das so sagen.
Es war wohl in dem Moment eher ein Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat in der Gesellschaft. Und das hängt wahrscheinlich auch zusammen mit der Person, die jetzt hier beschrieben wird in den Polizeiberichten, dass die alle die Leute aufgewiegelt hat, sich zu versammeln und zu protestieren. Und aus diesen Protesten hat sich dann immer wieder hochgespielt, über Stunden hinweg, bis es dann anscheinend tausende Menschen waren, die durch Esch gezogen sind und jedes Geschäft angegriffen haben, das denen gerade vor die Nase kam oder wo Gerüchte da waren, dass diese Geschäftsleute auch zu hohe Preise fragen würden.
Aber was du vorher gesagt hast, das mit dem ein einzelnes Ereignis kann man vielleicht ganz so nicht sagen, weil also so ähnliche Hungerproteste gab es wohl auch in Belgien und in Frankreich um dieselbe Zeit. Und prinzipiell nach dem, wie wir ja wahrscheinlich wissen, nach dem Ersten Weltkrieg in ganz Europa gab es Aufruhr und Regierungen sind gestürzt worden. Und auch in Luxemburg gab es auch andere Proteste, die, sagen wir mal, politischer waren. Dieser Protest war halt so ein, würde man sagen, spontaner Protest, der nicht angeführt worden ist, der kein spezielles Ziel hatte.
Die Wut war dann schon groß bei diesem Ereignis. Es wurden Geschäfte zerstört. Das kann man sich im heutigen Luxemburg fast nicht mehr vorstellen. Was war dann das Ausmaß dieser Proteste, dieser Tumulte, die da ausgebrochen sind?
Das kann man hier natürlich nur den Polizeiberichten, den Zeitungsberichten nach urteilen. Und ja gut, später wurden dann Entschädigungsfragen gestellt, wo dann eine dritte Partei entscheiden sollte, also bewerten sollte, wie viel in jedem Geschäft gestohlen wurde und was der Wert davon war. Und da kam man auf ungefähr eine Summe von 1 Million Franken. Nach 1918 Franken ist das schon sehr viel gewesen. Betroffen waren, ja, je nach Berichten, zwischen 60 und 65 Geschäfte. Da sind natürlich auch noch zumindest ein Privathaus eines Leiters des Walzwerks, in das auch eingebrochen worden ist und wo alle möglichen Einrichtungsgegenstände, Kleider, Geld und sogar Hühner geklaut worden sind, mit natürlich einer Todesdrohung gegen den Direktoren, der zu dem Zeitpunkt nicht da war.
Also schon deutliche Gewalt, die dann die Polizei auch nicht außer Acht lassen konnte, und auch das geht aus eurem Hörspiel hervor.
Polizeiagent Ludewig begab sich also gleich nach dem Geschäfte hin und fand hier vor demselben eine Menschenmenge von... Wie viele Personen waren zu dem Zeitpunkt Ihres Eintreffens dort versammelt, Adjunkt Ludewig?
Zum Zeitpunkt meines Eintreffens waren es ungefähr 400 oder 500 Personen.
Gut, schreiben Sie. 400, 500 Personen, welche die Angelegenheit lauthals besprachen. Dabei waren auch einige amerikanische Soldaten.
Die allerdings nicht eingegriffen haben.
Die sich mit der Menge lebhaft solidarisierten.
Soll ich das im selbigen Wortlaut zu Protokolle geben, Herr Kommissar?
Ja. Sicher. Schreibt ob.
Polizeikommissar Reiß, der im Hörspiel immer wieder zu hören ist und hier seinem Beamten einen Bericht diktiert und den Ereignissen offenbar gerne seinen eigenen Stempel aufdrückt. Ihr habt es auch schon angesprochen, wir wissen nicht, wie verlässlich dieser Bericht wirklich ist. Warum macht Herr Reiß das? Warum will er da seine eigene Interpretation mit ins Spiel bringen?
Ja, im Hörspiel wollten wir ansprechen, dass es verschiedene Interpretationen gibt, warum das Ganze passiert ist. Und nachdem es sozusagen nachdem das Ganze in der Geschichtsschreibung ausgelassen worden ist, haben wir eigentlich, bis auf das, was vielleicht für uns aus dem Kontext heraus logisch vorkommt, haben wir eigentlich kaum Interpretationen, die schon da sind oder so, die wir benutzen können.
Man kann also davon ausgehen, dass die Interpretationen schon gleich nach dem Ereignis auseinandergingen. Das merkt man ja hier in diesem Austausch zwischen dem Kommissar und seinem Polizeiagenten.
Ja, also da haben wir natürlich etwas verkürzt. Also in den Originalprotokollen hat man natürlich nur die eine Version. Und dann hat man in anderen Berichten, wo dann teilweise andere Details auftauchen oder die Geschichte etwas anders gedreht ist im Ablauf und wer beteiligt war. Kommissar Reiß hat später natürlich auch, als Verantwortlicher der Polizei in Esch hatte er natürlich später auch Probleme gekriegt, weil er nicht fähig war, mit der Polizei diese Tumulte unter Kontrolle zu behalten. Das heißt, er musste natürlich auch gucken, seine eigene Haut ein bisschen zu retten. Das steht auch in den Berichten, sie haben in Luxemburg Stadt um Hilfe angefragt, aber aus irgendeinem Grund ist das nicht passiert. Einerseits soll das Telefon nicht funktioniert haben, dann ist ein Telegramm geschickt worden. Die helfenden Beamten, die sind dann, anscheinend hatten die einen Platten, dann sind sie auch nie angekommen. Inwiefern das, was wir jetzt so dargestellt haben, das so passiert ist, das wissen wir in dem Sinne nicht.
Aber den Polizeibericht an sich, der auch von diesem Kommissar geschrieben wurde, den gibt's tatsächlich. Den hast du gefunden, glaube ich, Daniel.
Ja, also die Protokollberichte, auf denen dieses ganze Hörspiel basiert, die haben wir tatsächlich im Escher Archiv gefunden. Das ist ein ziemlicher Zufallsfund, einfach über ein Dossier gestolpert quasi. Und ich habe das ganze Dossier einfach durchgelesen gehabt. Das ist, weiß nicht, wahrscheinlich vielleicht so 50 Seiten, weil ich einfach super interessant gefunden habe, was da überhaupt passiert ist. Auch weil das ein Ereignis ist, über das nicht viel bekannt ist, das eigentlich so relativ aus dem Nichts herauskam. Oh, da waren 5000 Leute in Esch an einem Tumult beteiligt und man hört nie wieder was davon. Aber auch im Nationalarchiv gibt es natürlich auch wieder Berichte von der anderen Seite oder Berichte, die von der Stadt Esch an die Ministerien geschickt worden sind. Das heißt, man hat ein bisschen zwei verschiedene Seiten, die man dann miteinander abgleichen kann.
Aber der Ausgangspunkt war dieser Zufallsfund des Berichts, auf den ihr gestoßen seid. Das war dann eine gute Vorlage für das Stück. Auf welche andere Quellen habt ihr noch zurückgegriffen, Julia?
Wir hatten Zeitungsberichte. Wir hatten zum Beispiel, weil du das vorher auch schon erwähnt hast, es gibt auch nicht einmal wirklich viele Zeitungsberichte. Ich glaube, es gibt zwei, die ein bisschen länger darüber berichten. Und bei einem wird eine Rede im Parlament, glaube ich, abgedruckt von einem sozialistischen Abgeordneten, der nicht mal der das verteidigen konnte, der sozusagen den Beginn, den wir gehört haben, verteidigt. Also, dass sich die Leute empören, dass sie rufen und so weiter. Aber alles, was nachher kommt, die Gewalt und die Zerstörung, konnte anscheinend niemand verteidigen zu dem Zeitpunkt.
Und damals gab es dann auch nur zwei Zeitungsberichte über dieses doch Ereignis großen Ausmaßes. Wie erklärt sich das denn, dass das damals nicht mehr Niederschlag gefunden hat?
Also ich würde schon davon ausgehen, dass es ein Gesprächsthema war, zumindest in Esch. Das war ja, jeder musste irgendjemanden gekannt haben, der selbst teilgenommen haben. Ich habe das jetzt vor einigen Monaten, hat mir eine Frau aus Esch auch gesagt, dass ihr Großvater ihr mal davon erzählt hatte, dass da so Tumulte waren. Also es ist schon irgendwie zumindest in der Lokalgeschichte noch irgendwo im Kopf geblieben, aber so richtig groß darüber berichtet wurde nicht. Die Geschichte, glaube ich, hat sich natürlich auch im Moment abgespielt, wo sehr viel andere Sachen gleichzeitig passiert sind. Also der deutsche Kaiser wurde gestürzt. In Russland war Revolution, die ist zu dem Zeitpunkt dann auch schon etwas her wieder. Aber in Luxemburg braut sich dann auch wieder was zusammen. Proteste gegen die Großherzogin, natürlich für die Ausrufung einer Republik.
Also meiner Meinung nach ist ein großer Punkt, warum das so schnell in Vergessenheit geraten ist, dass es keine Partei oder keine Gruppe gegeben hat, die gesagt hat, wir haben das gemacht. Dass es allgemein negativ gesehen worden ist und allgemein sozusagen gesagt worden ist, das war nicht okay, sowas kann man nicht machen. Und so kurz nach dem Krieg und keine Ahnung, vielleicht gab es auch so eine Art versuchte Einführung, eine Art Wiederaufbaustimmung oder so irgendwas in die Richtung. Und wenn halt keine, was weiß ich, Gewerkschaft oder Partei oder irgendeine andere Gruppe sagt, wir waren das und das in ihre eigene Geschichtsschreibung einschreibt, dann gibt es halt keinen Grund, das irgendwie immer wieder aufzuarbeiten. Und ich nehme an, dass das ein wichtiger Grund ist, warum das so schnell in Vergessenheit geraten ist. Also zumindest in der Historiografie, aber auch jetzt in den öffentlichen Medien von damals.
Es sollte einfach keiner damit in Verbindung gebracht werden.
Genau. Und auch in den, also man hört das, wenn man sich das ganze Stück anhört, hört man das auch in den Verhören, dass die meisten Leute sagen auch, ja, okay, ich habe schon irgendwas gemacht, aber wichtig war ich nicht und ich habe nichts angeführt und so. Also auch selbst, also natürlich bei einem Polizeiverhör, wer wird sagen, ich war das, aber es kommt niemand raus aus den Quellen, der da jetzt stolz darauf gewesen wäre. Ja.
Also, wo es gebrannt hat, neulich, also in der Nacht, da sind sie ins Haus eingebrochen.
Wer ist sie? Was heißt eingebrochen? Hm? Die Tür?
Ja, die Tür. Na so, eine Bande von Männern. Die haben alles mitgenommen, was nicht nied- und nagelfest war.
Ja, sogar die Hühner haben sie uns geklaut.
Was sie nicht haben tragen können, das haben sie kaputt getreten. Unser Hausherr war nicht da, sonst hätten sie ihm den Gar ausgemacht.
Das haben sie uns sogar selber gesagt. Wir knüpfen ihn auf. Wo ist der Lump? Haben sie gerufen. Mathilde und ich sind ins obere Stockwerk gerannt. Solche Angst haben wir gehabt.
Na, beruhigen Sie sich. So unschuldig, wie das schöne Geschlecht hier tut, ist es vermutlich gar nicht. Ihr wart nicht ganz unbeteiligt an den Tumulten. Das Diebesgut von den amerikanischen Soldaten habt ihr wohl nur zu gerne angenommen. Wie?
Was? Wir? Nein, wir haben nichts genommen.
Nein.
Zucker, Schuhe, Kleider, das alles habt ihr selbst entwendet.
Nein.
Kommissar Reiß will den Unschuldsbekundungen in seinen Verhören also keinen Glauben schenken. Genau wie alle Dialoge in eurem Stück ist dieser Austausch natürlich fiktiv. Was damals genau passiert ist, wissen wir nicht. Und trotzdem habt ihr euch dafür entschieden, ein fiktives Hörspiel über dieses Ereignis zu schreiben. Darf man das als Historiker eigentlich überhaupt?
Ja, ich denke, man muss sowas dürfen. Also als Historiker, als Historikerin muss man immer die Dinge irgendwie interpretieren. Und in dem Fall war halt die Idee dieser ganzen Minette-Stories, die Dinge so darzustellen, dass sie für ein breites Publikum interessant sein können. Also jetzt irgendwelche Statistiken zu liefern oder was weiß ich, was ist einfach nicht für ein breites Publikum interessant. Und dadurch, dass der Text, das Polizeibericht schon so spannend und teilweise auch lustig ist, also wenn man das Original lesen will, hat sich das praktisch eigentlich ergeben, dass man da gut daraus ein gutes Hörspiel machen könnte.
Habt ihr den Bericht teilweise an verschiedenen Stellen 1:1 übernommen oder wurde er überall bearbeitet?
Na, also sozusagen, es gab zwei Versionen von diesem Hörspiel. Die erste Version haben Daniel und ich gemacht und da ist fast alles aus dem Bericht. Und dann haben wir sie sozusagen nochmal diesem Tonstudio gegeben mit dem Regisseur, der das Ganze nochmal überarbeitet hat. Er hat natürlich Dinge hinzugefügt und so, aber ich glaube, dass eigentlich wahrscheinlich noch ganz viele Teile Originaltext sind.
In dem Sinne hat man die Originalquelle dann auch im Stück selbst mit drin.
Ja, es ist natürlich dann schwer zu unterscheiden, was ist jetzt genau der Satz, der in dem Bericht stand und was wurde hinzu erfunden von einem Regisseur oder einem Drehbuchautor oder uns Historikern, um Verbindungen zu machen zwischen den einzelnen Ereignissen, die so nicht direkt in den Berichten in der Quelle standen. Deshalb denke ich, dass es schon wichtig ist, dass man sich auch die Originalquellen anschaut, nachdem man das Hörspiel angehört hat, dass man ein eigenes Bild sich bilden kann aufgrund der Quellen, die wir benutzt haben.
Und das kann man auf minetstories.lu machen. Da findet man den Polizeibericht von damals in ganzer Länge und auch noch jede Menge andere interessante Dokumente wie Karikaturen und Zeitungsartikel. Geht also ruhig lernst gucken. Einige interessante Pisten haben uns die beiden Autoren ja jetzt schon mit auf den Weg gegeben. Ja, Daniel und Julia, dann bedanke ich mich bei euch.
Gerne.